Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Es war der 15. Januar 2009, als auf dem New Yorker Hudson River ein Wunder geschah. Daran erinnert Hans-Jürgen Bartsch heute im Hörsaal.
Das Jahr begann mit einem Wunder. Am 15. Januar meldete sich die Crew von US Airways Flug 1549 und meldete wenige Minuten nach dem Start, was für Passagiere und Besatzung leicht den Tod hätte bedeuten können, den Ausfall beider Triebwerke durch Vogelschlag.
Bird strike, he lost all engine, he lost the thrust in the engines, he's returning immediately. Cactus 1529, which engines? He lost thrust in both engines, he said. Got it.
Kapitän Charles Sullenberger wurde in diesen Sekunden zum Held. Scheinbar ohne Nerven sortierte Sullenberger mit dem Tower mögliche Alternativen für die Notlandung und sagte dann, wir nehmen den Fluss, den Hudson River.
Cactus 1529, turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro.
We can't do it.
Okay, which runway would you like at Teterboro?
We're going to be in the Hudson.
As it got closer to the water, I saw the pilot. He made a last ditch effort.
Hier beschreibt ein Augenzeuge, wie er das Flugzeug landen sah. Die Bilder der Passagiere auf den Tragflächen stehend, unverletzt, mitten im Wasser, gingen um die Welt.
Klaus Remme über den Piloten Chesley Sullenberger, der alle Passagiere des Fluges 1549 mit seiner Notwasserung retten konnte. Nur ein Held, so die Darstellung in der Öffentlichkeit, könne so etwas vollbringen. Ein einzelner Held? Nein, sagt Jan Hagen in unserer Sendung. Sullenberger war ein absoluter Teamplayer. Die vorbildliche Zusammenarbeit im Cockpit habe die Rettung bewirkt. Keine heroische Einzeltat. Schauen wir uns also heute an, wann etwas gut läuft im Cockpit und wann nicht.
Verstehe einen Fehler als einen Schritt zum Erfolg. Dann gibt's Fehler, die echt wehtun. Und die Frage ist, was kann man tun? Der Hauptgrund, warum Flugzeuge abstürzen, ist die mangelnde Zusammenarbeit der Besatzung. Was machen wir, damit Fehler nicht passieren? Wir stellen sicher, dass einfach so viel Technik drin ist, dass der Mensch gar nicht mehr stören kann, sondern dass das Ding sich selber korrigiert. In aller Regel gibt es irgendwie immer so kleine Schlupflöcher, dass trotzdem der Scheiß passiert, den sie verhindern wollen. Man ist in der Luftfahrt davon weggekommen, zu sagen, der Kapitän kann alles. Das zeigt sich auch bei Teams, dass Besatzungen besonders dann gut funktionieren, wenn die Kapitäne nicht Befehle geben, sondern wenn sie Fragen stellen.
Professor Jan Hagen forscht in Sachen Fehlermanagement und das am liebsten in der Luftfahrt. Er arbeitet an der ESMT, European School of Management and Technology in Berlin. Im Blick hat er dabei stets, wie Organisationen mit Fehlern umgehen, also auch zum Beispiel Unternehmen, in denen ihr vielleicht arbeitet oder auch in Krankenhäusern. Dort ist es ja mitunter ganz fatal, wenn bei der Operation oder Medikamentengabe Fehler unterlaufen. Lassen sich Fehler nahezu hundertprozentig ausschließen oder was, wenn nicht? Lerne ich dann aus Erfahrung? Nein, sagt Hagen, da muss schon etwas anderes passieren. Was? Darüber informieren wir euch heute in unserer akademischen Stunde leicht gemacht und die funktioniert ja gerade dann sehr gut, wenn wir uns Zeit nehmen für ein konkretes Beispiel. Diesmal sind es die Fehler, die am 28. Dezember 1978 auf dem United Airlines Flug 173 im Cockpit aufgetreten sind und aus denen die Luftfahrt in der Folge Lehren gezogen hat. Teamforscher Hagen schildert uns gleich die Ausgangslage und das verheerende Ende einer kommunikativen Fehlerkette, bei der 10 Menschen zu Tode kamen. Am 11. Juni 2016 hat er auf der Langen Nacht der Wissenschaften in Berlin zu dem Thema gesprochen, wobei zwischendrin Fragen aus dem Publikum ausdrücklich erlaubt waren.
Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sich mit Fehlern auseinandergesetzt haben. In aller Regel haben wir so unsere Erfahrungen damit. Ich glaube, keiner kommt daran vorbei. Und ich habe so einen schönen Spruch gefunden. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so Teebeutel. Ja? Und da gibt es dann so Sprüche, wie man sein Leben besser gestalten kann. Und den hatte mir meine Frau gegeben und den fand ich natürlich toll. Ja? Verstehe einen Fehler als einen Schritt zum Erfolg. Und das passt ja auch so ein bisschen aus Fehlern lernen und so weiter. Die Frage ist das so? Wenn das so ist, dann können wir, glaube ich, gerade alle wieder nach Hause gehen. Oder gibt es da vielleicht ein paar kleine Probleme beim Umgang mit Fehlern? Da würde ich ganz gerne in der nächsten Dreiviertelstunde mit Ihnen darüber sprechen. Gucken wir uns mal ein paar Fehler an. Fehler können ja sehr unterschiedlich sein. Manche sind ein bisschen putzig und andere, da kann man auch drüber lachen. Ich weiß nicht, kennen Sie wahrscheinlich unser großer Flughafen, der leider irgendwie nicht richtig fertig werden will. Da kann man sich so ein bisschen drüber streiten. Ist das jetzt pure Inkompetenz? Wissen wir einfach nicht, wie Flughäfen zu bauen sind? Da würde ich mal sagen, ich glaube schon, weil Hochtief oder sowas ist ja ein deutsches Unternehmen. Die haben eine ganze Reihe von Flughäfen fertiggestellt. An dem waren sie jetzt nicht beteiligt. Gleichwohl würde ich sagen, auch wenn Hochtief nicht dabei ist, kann man davon ausgehen, dass man in Deutschland schon weiß, wie man Flughäfen baut. Aber vielleicht bei dem Projekt sind eben doch ein paar Probleme aufgetaucht. Vielleicht so ein kleiner Punkt. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Man hatte ja gewusst, es ist ein bisschen komplexer, das Projekt. Und wenn Projekte komplex sind, dann hat man so in der Regel Projektmanagement, das haben die auch gemacht. Ampelsystem, wenn alles im Plan ist, dann grüner Projektstatus, wenn es nicht so gut läuft, gelb und wenn es gar nicht läuft, rot. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie viele rote Punkte es in diesem Projekt gab. Wie viele rote Projektstati? Hat einer eine Idee? Nicht einen einzigen. So, wir wissen, das Ding ist nicht fertig. Es wird auch wahrscheinlich noch 1 bis 2 Jahre dauern, bis es fertig ist. Also ich würde mal sagen, da waren wahrscheinlich doch ein paar Sachen, die auf Rot waren. Und da sind wir dann eben an dem Thema, wie kann man kommunizieren. Dann gibt es Fehler, die echt wehtun. Medizin zum Beispiel, wo man sagt, also möchte man nicht haben, wenn man selbst betroffen ist, wenn man schon eine schlimme Operation hat, dass dann auch noch genau das Falsche passiert. Und dann gibt es das, was so mein Spezialgebiet ist, nämlich die Luftfahrt, wo Fehler nicht nur unangenehm sind, sondern tatsächlich Menschenleben kosten. Und die Frage ist, was kann man tun, damit, wenn Fehler gemacht werden, das ist eigentlich immer mein Punkt, wir werden auch drauf kommen, Fehler werden immer gemacht, aber was kann man tun, damit die Konsequenzen nicht so sind wie jetzt in dem Falle, sondern vielleicht doch etwas glimpflicher ablaufen. Gut, wenn Sie Spaß dran haben, würde ich ganz gerne mal einen Flugzeugabsturz mit Ihnen durchsprechen. Das Schöne bei den Flugzeugabstürzen ist, wenn man nicht Passagier ist, man kann es relativ gut nachvollziehen, was passiert ist. Das heißt, wir haben im Flugzeug diese berühmten Black Boxes, Cockpit Voice Recorder, der aufzeichnet, was die im Cockpit sprechen, und Flight Data Recorder, der aufzeichnet, was an Flugparametern da ist. Und anhand dieser beiden Geräte kann man sehr gut rekonstruieren, was passiert ist und Ursachenanalyse machen. Das ist etwas ganz anderes, als wir in vielen anderen Bereichen haben. Bei der Medizin wäre es sicherlich wünschenswert, wenn Sachen aufgezeichnet werden, aber zum Beispiel eben auch bei so Großprojekten wie dem Flughafen Berlin wäre es vielleicht auch nicht verkehrt gewesen, wenn man doch das ein oder andere Mal protokolliert hätte. Was ich mit Ihnen ganz gerne mal durchsprechen möchte, ist ein Flug, der sich vor doch einer ganzen Reihe von Jahren zugetragen hat. United Airlines von Denver nach Portland war, ich glaube, eine Woche nach Weihnachten. Und an sich war der Flug relativ gut vorbereitet. Das ist eine gut ausgeruhte Besatzung gewesen. 3 Piloten an Bord, Kapitän, 53 Jahre alt, 28.000 Flugstunden, einer der erfahrensten Kapitäne von United Airlines. Co-Pilot, sehr erfahren, 45 Jahre, allerdings nicht ganz so erfahren auf dem Flugzeugtyp. Und ein Flugingenieur, waren 3 Mann, Flugingenieur, der auch, glaube ich, 45 Jahre alt war und auch sehr erfahren auf dem Typ und auch in der Position. Eigentlich alles gut. United Airlines, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, war früher mal eine sehr gute Airline, durchaus vergleichbar mit Lufthansa in den besten Zeiten, hat sehr viel Wert auf Training gelegt, war sehr selektiv in der Auswahl der Piloten. Also eigentlich alles so, wie man sich das idealerweise vorstellt. Aber das ist das Cockpit, in dem die 3 Mann sitzen. Man sieht, sitzen relativ eng zusammen, heißt, können sehr schnell miteinander kommunizieren. Was halt bei Piloten immer so ein bisschen typisch ist, ist, sie gucken sich halt nicht an. Sie arbeiten zwar zusammen, aber sie gucken sich nicht an, sondern jeder guckt natürlich nach vorne. Da haben wir so ein bisschen autistisch, ja, jeder hat so seinen Bereich, aber faktisch sollen die natürlich zu dritt als Team zusammenarbeiten und das funktioniert in der Regel auch sehr gut. Was war in dem Fall passiert? Der Flug selber ist sehr unspektakulär verlaufen, war kein Problem. Die Maschine war im Landeanflug und was macht man zur Landung? Man fährt das Fahrwerk aus. Und das Problem an der Stelle war, das Fahrwerk rumpelte zwar, also irgendwas ist ausgefahren, aber von den 3 Lampen, die anzeigen, ob die beiden Hauptfahrwerke und das Bugfahrwerk ausgefahren sind, ist leider nur die Lampe mit dem Bugfahrwerk erleuchtet gewesen. Das heißt, irgendetwas mit dem Hauptfahrwerk ist nicht so gewesen, wie man sich das vorstellt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Piloten in so einer Situation machen. Ja, genau, also die Landung erstmal nicht zu Ende machen, sondern in der Tat abbrechen und dann Warteschleifen fliegen. So also ganz allgemein, wenn Piloten ein Problem haben, was so das Erste? Also Kommunikation, ja. Also sagen, dass sie ein Problem haben. Noch was? Handbuch. Und was ist in den Handbüchern drin? Checklisten. Also wenn Piloten Probleme haben, ist das Erste, nach der Checkliste gucken, die dieses Problem beschreibt. Und das haben die auch gemacht. Ich sagte ja schon, drei Personen, Kapitän, Copilot und Flugingenieur. Kapitän sitzt im Cockpit immer auf der linken Seite. Rechts den First Officer. Und dann haben wir dahinter den Flugingenieur, Flight Engineer. Der sitzt im Prinzip im rechten Winkel zu den Piloten, hat hier sein Instrumentenbrett, kann aber seinen Sitz, und das macht er im Flug in der Regel auch, in Richtung der Piloten drehen, sodass er also nicht quasi hier abgeschirmt ist und seinen Platz hat, sondern schon sehr eng auch mit den Piloten kommuniziert, gleiche Richtung. So sitzen die da. Vielleicht noch ein Detail. Wissen Sie, wer normalerweise den Vogel fliegt, so ein Flugzeug? First Officer. Warum? So, Ihre Beobachtung. Andere Meinung? Machen wir mal so rum. Alle der Meinung, First Officer? Sie wissen schon, was der Unterschied zwischen Kapitän und First Officer ist? Worin unterscheiden die sich in der Regel? Also abgesehen davon, Copiloten haben drei Streifen, Kapitän in der Regel vier. Aber da gibt es noch einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden. Also Piloten sind sie beide, aber... Genau, der eine ist natürlich erfahrener. Der Kapitän braucht halt schon eine Weile, bevor er überhaupt Kapitän werden kann. Typischerweise so 5.000, 6.000 Flugstunden ist schon erforderlich, um Kapitän zu werden. Wenn es gut läuft, das kann auch bei manchen Airlines ein bisschen länger dauern, aber in aller Regel, sie brauchen erstmal Erfahrung. Ja, und es ist nicht, wenn sie jetzt drei gute Landungen haben, oh super, jetzt werden sie zum Kapitän gemacht, das reicht leider nicht. Das muss schon ein bisschen mehr sein. Insofern ist natürlich die Frage, wer soll so ein Ding fliegen? Der, der die Erfahrung hat oder der es lernt? Und spricht wahrscheinlich für beides dafür, aber faktisch ist es halt ganz unspektakulär, die wechseln sich einfach ab. Die müssen ja beide im Training bleiben. Man hört vielleicht mehr zu, wenn er sagt, und hier ist Ihr erster Offizier, der fliegt Sie heute, dann weiß es nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, naja, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, weil der Erfahrene ist vielleicht besser, aber wir kommen noch mal nachher drauf, wie man das macht. Aber im Prinzip wechseln die sich ab, Fluganteil so ungefähr 50-50. Es gibt ein paar Flughäfen, die müssen von Kapitänen angeflogen werden, aber im Normalfall ist das 1:1. So, also das ist so unsere Ausgangslage. Ich hätte gesagt, sehr erfahrener Kapitän, erfahrener Copilot und Flugingenieur. Jetzt haben Sie also Ihren Notfall. Vielleicht noch eine Frage, also das Hauptfahrwerk hat ein Problem. Ist das kritisch für ein Flugzeug? Was meinen Sie? Sie nicken schon, wollen Sie nicht haben? Genau, und das ist natürlich irgendwo das, was ungünstig ist. Das Problem ist in der Tat natürlich Metall auf Beton. Das sind ja die Pisten, ist in aller Regel nicht die beste Mischung. Auf der anderen Seite, wenn man es weiß, wenn Feuerwehr da ist und so weiter, es ist nicht unbedingt eine Frage auf Leben und Tod. Also wenn das nicht komplett verbockt wird, ist das eigentlich etwas, was für die Passagiere nicht nur überlebbar ist, sondern in aller Regel sogar ohne große Verletzungen abläuft. Es gibt ein Video, vor ein paar Jahren ist eine polnische Maschine aus New York kommt, ohne Fahrwerk gelandet. Sieht toll aus, aber eigentlich völlig unspektakulär, weil die Maschine landet zwar auf den Triebwerken, er spritzt ein bisschen Funken, aber ansonsten ist die Maschine in einem Stück, und ich glaube, die sind sogar nicht mehr über die Notrutschen ausgestiegen, sondern ganz normal über Treppen hinterher. Ja. Es ist halt blöd fürs Flugzeug, muss man sagen, aber wenn es gut gemacht wird, ist es an sich ein Zustand, der relativ gut beherrschbar ist. Gleichwohl, die nehmen es nicht auf die leichte Schulter. Unsere Besatzung hat sich sehr gründlich damit auseinandergesetzt. Der Kapitän hat versucht, eben nicht nur im Cockpit seine Mannschaft zu briefen, hat mit dem Boden kommuniziert. Der Flugingenieur hat die Technik angerufen. Gibt es noch irgendwas, was wir machen können? Sie haben noch mal versucht, ob sie es irgendwie visuell bestätigen können. Aber im Prinzip war es eine unklare Lage. Also sie wussten, es ist irgendwas draußen. Das Kernproblem, was sie nicht wussten, ist, ob es eingerastet ist. Also sprich, wenn sie aufsetzen und Belastung draufkommt, ob das Fahrwerk eventuell abknickt und dann sie vielleicht von der Bahn runterkommen oder sowas. Aber eigentlich haben sie sich auf die Landung dann ganz gut vorbereitet. Was war jetzt das Problem? Das Problem war, sie haben halt ihre Warteschleifen gemacht und sich auf den Notfall vorbereitet. Und so ungefähr nach 40 Minuten fängt der Copilot an, eine Frage zu stellen, die darauf hindeutet, dass vielleicht was anderes auch noch relevant werden könnte. Er fragt nämlich den Flugingenieur, Frosty, so im Prinzip so mit Nicknames oder First Names, Frosty, wie viel Sprit haben wir noch? So, jetzt kann man fragen, ist das jetzt eine ungewöhnliche Frage oder nicht? So, der Copilot fragt, wie viel Sprit? Und Frosty als Flugingenieur ist natürlich darauf vorbereitet, weil das ist eine seiner Aufgaben, Treibstoffmanagement, und gibt eine Antwort. 5.000 Pfund. So, Wissen wir nicht, wollte der nur die Information haben, hat er jetzt bekommen oder war vielleicht noch ein bisschen mehr mit dieser Frage verbunden? Wissen wir an der Stelle noch nicht, aber eine Minute später haben wir vielleicht doch eine Indikation, dass es nicht nur Informationsbefragung war, sondern der Co-Pilot stellt noch eine Frage an seinen Kapitän. Buddy, wie viel Fuel? Und was macht Buddy? Der Kapitän sagt das Gleiche, was der Flugingenieur sagt. 5.000 Pfund. Wenn Sie sich mal einen Moment in die Situation des Co-Piloten versetzen, der ja offensichtlich etwas lostriggert, von dem wir noch nicht wissen, was es ist, aber zumindest eine erste Indikation haben, dass er vielleicht den Spritstatus im Kopf hat. Würden Sie sagen, er kann einen Haken dran machen, dass alle im Cockpit Bescheid wissen, wie viel Sprit da ist und auch wissen, was das bedeutet? Sie nicken. So, das ist das erste Problem. Also, wir haben zwar über Sprit gesprochen, aber die Frage ist, gibt es einen Kontext dazu? Das wissen wir in dem Moment noch nicht. Aber wenn man sich mal jetzt überlegt, ich bin der Co-Pilot, ich will was ansprechen. Ich könnte zumindest, wenn das jetzt mein Thema war, ich weiß, der weiß, dass es 5.000 sind und der weiß, dass es 5.000 sind. Also vielleicht ist es ein Punkt. Was hätte er denn, wenn das eine Sorge ist, dass Sprit knapp wird? Und 5.000 Pfund, um Ihnen mal eine Indikation zu geben, so zwischen 20 und 25 Minuten, wenn es gut läuft, auch 30 Minuten. Aber es ist nicht mehr so wahnsinnig viel Flugzeit. So. Was hätte er für eine Option, dann Kapitän noch auf das Problem hinzuweisen? Was könnte er noch machen? Also er fragt nach der Spritmenge. Das ist schon mal eine interessante Frage. Die wechseln nämlich. An sich war der Co-Pilot geflogen. Bei der Bearbeitung der Checklisten haben die aber die Rollen getauscht. Und eigentlich hat jetzt der Kapitän fliegt die Maschine. Das ist auch nicht ganz unwichtig, aber es wird nicht so dramatisch jetzt sein. Aber im Prinzip ist es eigentlich jetzt der Kapitän, der fliegt. Aber was würden Sie sagen, was kann er jetzt noch machen? Also er muss ja nicht selber das Flugzeug landen, aber was könnte? Zeit. Wie viele Minuten? Ja. Was können wir noch machen? Wann wollen wir landen? Also mal nach vorne, Planung ansprechen. Also ich habe schon zwei Möglichkeiten. Was könnte er noch machen? Noch was? Also auch umgekehrt nicht nur zu sagen, wann wollen wir landen, sondern wie viel Flugzeit haben wir. Weil also ein Pilot weiß über den Daumen, die wissen, wie viel sie in einer Stunde verbrauchen und können das auch relativ gut, da sind sie drin, können das in Zeitabständen rechnen. Aber in der Tat, es wäre klarer. Ja? Man hätte also tatsächlich eine Zeit eine. Ja, also ich könnte auch mit dem Tower sagen, wir haben noch 5.000 und wir würden ganz gerne in so und so vielen Minuten landen. Aber es gibt noch was ganz Einfaches, was man machen kann. Lass uns landen. Oder auch Sprit wird knapp. Und ja, mehrere Möglichkeiten. Also ich muss nicht unbedingt indirekt kommunizieren, wie viel Sprit haben wir noch. Ich kann ja sagen, Mensch, guck dir mal an, Sprit. Kann auf das Instrument zeigen. Die haben hier vorne, muss man eben sagen, es ist ja nicht nur der Flugingenieur Instrumente hat, die haben hier vorne auch ein Instrument. Das ist so ein bisschen wie beim Auto. Die sehen im Prinzip, ob der Tank noch halb oder viertel oder eine Achtel voll ist. Der Flugingenieur hat ein bisschen genauere Instrumente, der weiß nämlich, wie viel Sprit durch die Triebwerke gelaufen ist. Und durch die Differenz, wie viel durchgelaufen ist und was sie am Anfang hatten, kann der sehr genau bestimmen, wie viel noch drin ist. So, aber unser Co-Pilot bleibt bei seiner Frage und macht erstmal nichts. Jetzt könnte man sagen, alles gut, wir arbeiten weiter. Ungefähr 5 Minuten später, nachdem das passiert ist, also jetzt sind sie 5 Minuten geflogen, der Kapitän hat noch nicht weiter gesagt, wir landen dann und dann. Die reden zwischendurch mal so ein bisschen, also es kommt durchaus mal die Frage vom Tower, wann wollen sie denn landen? Die United Airlines am Boden sagt auch, Mensch, wann wollt ihr denn landen? Und der Kapitän sagt so, naja, so 18.05 Uhr. Also 18.05 Uhr heißt bei 5.000 Pfund Sprit ungefähr so auf der letzten Rille. Aber es würde gerade noch so gehen. Aber der Kapitän macht jetzt was ganz Interessantes. 5 Minuten später, nachdem diese Frage kommt. Er stellt nämlich eine Frage an den Flugingenieur und fragt nach dem Landegewicht. Landegewicht brauchen die Piloten, um zu wissen, wie schwer sie sind und wie hoch die Fluggeschwindigkeit sein muss. Und was er macht, ist, er fragt nach dem Landegewicht und stellt zwei Bedingungen sogar. In 15 Minuten und mit 4.000 bis 5.000 Pfund Sprit. Und jetzt ahnen Sie, schütteln schon so ein bisschen den Kopf. Es passt irgendwie nicht mehr so ganz. Ja? Ich hatte ja eben gesagt, 5.000 Pfund, so über den Daumen, 20 Minuten. 15 Minuten sind jetzt nicht ganz 20 Minuten, aber eins ist klar. Also er kann in 15 Minuten landen, dann aber definitiv nicht mit 4.000 bis 5.000 Pfund Sprit. Oder aber er landet mit 4.000 bis 5.000 Pfund Sprit, aber dann bitte gleich und nicht in 15 Minuten. Da haben wir zum ersten Mal so eine Indikation, dass offensichtlich er hier in einem etwas anderen, wie wir sagen, mentalen Modell unterwegs ist. Er denkt nämlich in seinem Kopf, das Fahrwerk ist unser Problem und wir müssen sehen, dass wir in einem Stück runterkommen. Und ich möchte sehen, dass alle gut vorbereitet sind, deshalb die Zeit. Und natürlich möchte ich auch noch ganz gerne ein bisschen Sprit haben. Ich will ja nicht mit leeren Tanks landen, sondern zur Not noch einmal durchstarten können. Die, Flugingenieur und Copilot, wissen aber, dass das irgendwie nicht so ganz passt. So, was macht der Flugingenieur, der gefragt worden ist? Also zunächst mal, auch der kann rechnen und murmelt in sich rein, können wir auf dem Voice Recorder hören, nicht genug. Und dann etwas lauter, das zieht uns spritmäßig ziemlich nach unten. So, das sind so die beiden Statements, die er sagt. Für sich jetzt wahrscheinlich schon, jetzt habe ich angesprochen, wir haben ein Problem. Und dann gibt er dem Kapitän das Landegewicht, 205.000 Pfund. Super. Was glauben Sie, was beim Kapitän angekommen ist? Das nicht genug und das zieht uns spritmäßig nach unten oder mein Landegewicht mit der Spritmenge? Wahrscheinlich eher Letzteres. So, was wir also haben ist, wir haben hier zwei, die irgendwie merken, scheiße, es läuft in die falsche Richtung. Der Alte ist nicht mehr ganz bei uns. Und er denkt, alles super, meine Reserve ist da und so weiter. Haben Sie eine Ahnung, was jetzt der Copilot macht in der Situation?
Was er müsste.
Und was er müsste? Wir haben ja schon drüber gesprochen, was er machen kann, ja? Zeit. Ja, er könnte sagen, I have control, wäre durchaus eine Variante und dann tatsächlich landen. Aber er müsste es ja noch nicht mal. Er könnte ja mal sagen, hier, es passt nicht. Ich habe das gerade gehört. Guck mal auf die Anzeige. Es funktioniert nicht. Wir sollten jetzt runter. Wir sollten jetzt landen. Nee, aber er hat eine andere Strategie. Die hat er ja schon angewendet, um darauf aufmerksam zu machen. Er stellt eine Frage. Wie viel Sprit haben wir? Und das geht noch zweimal so. Und beim dritten Mal fallen dann die Triebwerke aus und sie sind dummerweise an der weitest entfernten Stelle ihrer Warteschleife und landen nicht mehr. Dieses Kommunikationsmuster, was ich versucht habe, so ein bisschen zu verdeutlichen, kann man sehr schön mit Hint and Hope beschreiben. Und Hint and Hope ist dummerweise nicht nur auf Flugzeugcockpits beschränkt, sondern findet man in ganz vielen Organisationen. Wenn immer wir unangenehme Informationen in einer hierarchischen Struktur kommunizieren müssen, ist das eine beliebte Form der Ansprache dieses Problems, indirekte Kommunikation. Ja, ich sage nicht direkt, was das Problem ist, nämlich Sprit, sondern ich versuche darauf hinzudeuten, ist ja auch ganz interessant, dass die beiden untereinander sprechen, ja? Die wissen ja beide, worum es geht. Aber keiner von beiden wechselt mal die Ebene und versucht, den Kapitän direkt anzusprechen. So, ich hatte es ja schon gesagt, das Ganze geht leider nicht gut aus, sondern der Flieger landet leider im Dreck. Und das ist nicht ganz komisch, 10 Leute sterben dabei, darunter auch der Flugingenieur. Und das ist eigentlich das Interessante, weiß der Flugingenieur um sein persönliches Risiko? Weiß der Copilot um sein Risiko? Und ich würde mal sagen, ja. Haben Sie die Kommunikation geändert? Nope. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Wir sagen ja häufig, naja, wenn es ernst wird, dann spreche ich schon. Das Problem ist, wir sprechen häufig nicht. Und warum? Nicht nur, weil wir uns nicht trauen, sondern wir stellen uns teilweise gar nicht vor, was passieren könnte. Und auch, ich habe ja damit nichts zu tun. Ist ja sein Flugzeug. Das war nämlich die Kommunikation, die dann läuft. Ja? Buddy, you've lost an engine. Du hast ein Triebwerk verloren. Und der Kapitän, interessanterweise, hat überhaupt keine Ahnung, warum. So, jetzt kann man natürlich fragen, was macht eine Luftfahrtbehörde, wenn sie so einen Unfallbericht kriegt? Also erstmal ganz interessant, als die Maschine abgestürzt war, war die erste Hypothese, da muss irgendwas mit den Triebwerken gewesen sein. Kanadische Gänse oder so wie bei Sullenberger am Hudson, alle Triebwerke ausgefallen. Nee, dummerweise war es eben nicht, sondern es war ganz profan die Besatzung. So, die NTSB, die untersuchungsführende Behörde, hat sich mal daraufhin, weil das nicht der erste Unfall war, mal angeguckt, was sind denn so die Unfallursachen, warum kommen Flugzeuge runter. Und da gibt es eine ganze Reihe von Kategorien, nämlich dass das Flugzeug irgendwie defekt ist, war ja bei uns auch so ein bisschen. Ja? Das Fahrwerk war nicht draußen, aber im Übrigen hinterher bei der Analyse des Flugzeuges stellte sich raus, dass das Fahrwerk leider sehr wohl ausgefahren war, vollständig ausgefahren war und auch eingerastet war. Das ist so die letzte Ironie, sie hätten einfach landen können. Es wäre überhaupt nichts passiert. Aber es hilft ja nichts. Wetter, kann manchmal ein Problem sein. Man fliegt in Gewitter oder sowas rein. Die Flugsicherung kann ein Problem sein, Wartung und so weiter. Wenn Sie das mal aufaddieren, ist klar, Sie kommen nicht auf 100%. Weil der Hauptgrund, warum Flugzeuge abstürzen, ist die mangelnde Zusammenarbeit der Besatzung. Also nicht technische Ursachen, sondern die Besatzung funktioniert offensichtlich nicht. Und dann gibt es noch ein zweites Detail, was man hinterher gesehen hat, als man so Unfälle sich immer genauer angeguckt hat. Ich hatte ja gesagt, Co-Pilot und Kapitän wechseln sich ab. Anteile 50-50. Und jetzt ist mal ganz interessant zu sagen, wer fliegt eigentlich die Maschine, wenn es einen Unfall gibt? Idee? Wer eher dran ist? Ich sag's Ihnen. 80% der Unfälle ist der Kapitän derjenige. So, jetzt kann man natürlich fragen, warum? Der Co-Pilot ist der, der die wenigen Flugstunden hat. Der Kapitän ist der, der die Erfahrung hat. Warum ist der, der die Unfälle baut? Passt das zusammen? Ich glaube, Sie haben noch...
Ich denke eher, dass er dann halt betriebsblind ist und dann halt eben diesen kritischen Punkt halt nicht merkt, sich sondern aufs Fahrwerk dann halt konzentriert.
Ja, verschiedene Gründe. Also hier in dem Falle war es ja tatsächlich so, dass er einfach ein Stück weit überfordert war an der Stelle. Aber vielleicht mal andersrum auch mal überlegt, was meinen Sie, wie der Kapitän kommuniziert hätte, wenn er derjenige gewesen wäre, dem aufgefallen wäre, dass kein Sprit da wäre und der Co-Pilot es nicht gesehen hätte?
Er hätte wahrscheinlich eine klare Anweisung gegeben, was zu tun ist. Und möglicherweise hat der Co-Pilot sich nicht getraut, weil er eben so ein Machtgefälle war.
Das ist eben das Problem. Wenn der Kapitän selber fliegt, dann muss er doch nicht indirekt kommunizieren, oder? Glauben Sie, dass jemand, der in der hierarchisch hohen Position ist, indirekt kommunizieren muss? Nee, der sagt einfach, was los ist. Das ist ja seine Rolle, er kann korrigieren. Umgekehrt ist es halt schwierig. Und das war der Punkt, wo die Luftfahrtbehörden gesagt haben, wir müssen uns das mal ein bisschen anders an. So, kleinen Schritt zurück, sind wir bei den Fehlern. Was ist eigentlich mit Fehlern los? Ja, und wie reagieren wir darauf, wenn wir Fehler sehen? In dem Falle, ich frage gar nicht, wer hat Schuld, weil ich habe mittlerweile immer gehört, der Esel hat Schuld, weil er nicht genug gegessen hat. Ich würde ja sagen, da gibt es auch ein bisschen Physik, die da mit reinspielt, Hebelgesetze und so weiter. Jetzt kann man fragen, was machen wir, damit Fehler nicht passieren? Ich war auf einer Konferenz hier von der ILA und da war Airbus mit dabei. Ich weiß nicht, ob Sie Airbus kennen oder die Philosophie von Airbus. Die haben natürlich eine klare Antwort, gerade auch mit den Sachen. Technik. Ja, Computersysteme und wir stellen sicher, dass einfach so viel Technik drin ist, dass der Mensch gar nicht mehr stören kann, sondern dass das Ding sich selber korrigiert. Das Problem mit der Technik ist, auch wenn Sie ganz viel Technik haben, in aller Regel gibt es irgendwie immer so kleine Schlupflöcher, dass trotzdem der Scheiß passiert, den Sie verhindern wollen. Aber dazu gibt es einen Wissenschaftler, der sich mal sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat, James Reason. Er hat überhaupt sehr viel zum Thema Fehler geschrieben und sein Thema ist im Prinzip, wir können noch so viele Schutzmechanismen einbauen. Wir werden immer mit diesem Problem konfrontiert sein, dass Fehler passieren. So, was kann man noch machen, um Fehler zu vermeiden? Na klar, also das ist, was wir in Organisationen häufig sehen. Wir machen ABC, nämlich Accuse, Blame, Criticize oder beziehungsweise im Deutschen, also wir weisen Schuld zu. Wir sagen, wenn du aufgepasst hättest, dann wäre das nicht passiert. Ist das so hilfreich? Ich würde mal mein Fragezeichen dahinter setzen. Denn das bedeutet ja eigentlich, dass wir sagen, Fehler passieren, weil Leute nachlässig sind, schlampig arbeiten, sich nicht genügend anstrengen, Vorschriften nicht beachten. Wenn man so das als Grund für Fehler nimmt, dann würde ich in der Tat sagen, ja, dann ist Blaming vielleicht gar nicht so schlecht. Das Problem ist nur, Fehler können auch ganz andere Ursachen haben. Unsicherheit, Komplexität, Verständnisprobleme, Übermüdung. Wenn Sie unseren Kapitän nehmen in dem Szenario, der war mit Sicherheit nicht blöd, der war auch nicht schlampig. Der hat einfach in dem Moment, ich hatte gesagt, anderes mentales Modell. Der war an der Stelle einfach mit einer anderen Sache beschäftigt und zwar so stark, dass er das eine aus dem Auge verloren hat. Aber dafür sitzen die ja zu dritt im Cockpit, um sich gegenseitig zu ergänzen. Ja, das heißt also, auch wenn einer einen Fehler macht, heißt das nicht, dass gleich alles den Bach runtergehen muss. Und es heißt auch nicht, dass ich dem anderen sagen muss, du blöder Typ, hast vergessen, auf die Spritanzeige zu gucken, sondern nur zu sagen, Mensch, guck mal, Sprit ist vielleicht ein Thema. Aber da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang sagte. Das klingt alles so einfach, aber es ist vielleicht im Kontext nicht so einfach. Ja, vielleicht so eine kleine Statistik, die auch mal zeigt, was so Ursachen für Fehler sind. Und das, was so am meisten auftaucht, ist Zeitdruck, Kommunikationsprobleme, zu wenig Ressourcen und Stress. Ja, dann gibt es noch ein paar andere Punkte. Aber das sind so die Gründe, die eigentlich hauptsächlich reinspielen. Verstoß gegen Operating Procedures oder sowas ist eher hinten. Und dann noch was. Wir sind als Menschen nicht unbedingt davon ausgelegt, gut in komplexen Situationen zu arbeiten. Ja, wir haben ein paar Vorteile über die Evolution, aber in manchen Dingen sind wir eben doch sehr schwarz-weiß. Das heißt, also, wenn wir einfache Sachen machen und diese Arbeiten auch regelmäßig machen und so weiter, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit relativ gering. Aber sie steigt dramatisch an, wenn die Aufgaben komplex werden. Aber vor allen Dingen, wenn sie ungewohnt sind und mit wenig Zeit gemacht werden, dann steigt die Fehlerwahrscheinlichkeit dramatisch an. Ja, das heißt, es gibt Situationen, wo wir einfach fehleranfälliger sind. Und das sollten wir auch wissen. Was heißt das jetzt fürs Cockpit? Also was hat die Luftfahrt daraus gemacht? Und das ist so ein bisschen, was ich versuche, jetzt auch dann zu sagen, vielleicht können wir daraus lernen, was aus dem Cockpit gemacht worden ist. Das Erste, was man im Cockpit gemacht hat, ist, man hat sich von dem Idealbild des allwissenden Kapitäns verabschiedet. Auch wenn der hier, also sehr erfahrener Kapitän von KLM, Trainingskapitän im Übrigen, bildet andere Piloten aus. Dummerweise hat er aber einen der schlimmsten Unfälle der zivilen Luftfahrtgeschichte verursacht, nämlich Teneriffa. Ähnliches Szenario, er hat gesagt, wir müssen starten, er war unter Zeitdruck und hat gesagt, wir müssen weg, es war Nebel. Die haben nicht gesehen, dass auf der Bahn noch eine zweite Maschine war von Pan Am und sind ohne Starterlaubnis gestartet. Der Co-Pilot hat es einmal versucht zu verhindern, das hat er gemacht. Und beim zweiten Mal, als der Kapitän wieder Gas gegeben hat, hat der Co-Pilot nur noch versucht, den Tower zu informieren und so nach dem Motto, räumt's frei, aber hat dem Kapitän nicht widersprochen und am Ende sind über 600 Leute tot. Das heißt, man ist in der Luftfahrt davon weggekommen zu sagen, der Kapitän kann alles, sondern wir haben ja ein Team. Da vorne sitzen eben nicht nur einer drin, sondern da sitzen drei früher drin. Heute haben wir häufig auch Konstellationen, also wir haben typischerweise nur noch zwei Piloten, aber es gibt genügend Situationen, wo zum Beispiel ein dritter Pilot drin ist bei Langstreckenflügen, einfach aus Gründen zur Entlastung, damit wenn bei langen Flugzeiten nicht Übermüdung da ist. Das heißt, das, was man versucht hat im Cockpit aufzuheben oder aufzubrechen, eine sehr steile Hierarchie, die einfach Kommunikation beschränkt, aufzuhebeln und mehr Kommunikation zu ermöglichen. Wie kann man das machen? Ich kann es so machen, dass ich sage, da sind alle beide gleichberechtigt. Das ist ganz toll für den, der an Nummer zwei ist. Ist aber vielleicht nicht in allen Situationen so wahnsinnig gut. Denn wenn die dann ewig diskutieren, was machen wir jetzt, ist vielleicht auch nicht so gut. Weil manchmal muss man eben schon Entscheidungen treffen. Und in der Luftfahrt ist man zu dem Punkt gekommen, nee, also Hierarchie hätten wir schon ganz gerne. Das ist auch ein wesentlicher Punkt. Hierarchie bedeutet ja auch, dass man effizient zusammenarbeiten kann, weil einer eine Richtung vorgibt. Aber die Abstände sollten nicht zu groß sein. Und das ist das, was man in der Luftfahrt dann gemacht hat, dass man gesagt hat, wir versuchen das ein bisschen einzuschränken. Der nächste Punkt ist, dass man also diesen Kapitän nicht gottgleich wirken lässt, sondern eigentlich mit dem ausstattet, was man ja so eine zurückhaltende Führung nennt. Im Englischen gibt es diesen schönen Begriff Confident Humility und auch Humble Inquiry. Denn das zeigt sich auch bei Teams, dass Besatzungen besonders dann gut funktionieren, wenn die Kapitäne nicht Befehle geben, sondern wenn sie Fragen stellen. Das heißt also nicht sagen, was gemacht werden soll, sondern zunächst mal Informationen einholen. Ja, das widerspricht dem, was wir eigentlich denken. Eine Führungsperson sollte Richtung vorgeben, sollte sagen, was gemacht werden soll. Tatsächlich zeigt sich aber, es ist besser, erst zu fragen und dann eine Entscheidung zu treffen. Also und das, was ich so ein bisschen als sehr schönes Beispiel finde, ist eben Sullenberger. Das war der Kapitän vom Hudson River, der im Prinzip genau das gelebt hat. In der Öffentlichkeit ist er sehr stark als der Mann dargestellt worden, der das Kommando an sich gerissen hat und den Flieger gelandet hat, weil er so gut Segelfliegen kann. Faktisch ist das überhaupt nicht gewesen, sondern es ist ein Teamplayer bis zum Schluss geblieben, hat mit seinem Co-Piloten kommuniziert, hat Fragen gestellt, aber hat sich auf das Wesentliche konzentriert in dem Fall. Und deshalb ist die Landung am Ende auch erfolgreich gewesen, also wenn man mal so ein Rollenmodell sucht. So, dann haben wir einen zweiten Punkt. Wenn wir Probleme sehen, dann sollten sie angesprochen werden. So, da gibt es Theorie, Assertiveness in der Psychologie. Hört sich ganz toll an. Problem ist, es ist halt nicht immer so einfach, etwas zu sagen, wenn man das Gefühl hat, die anderen sind anders unterwegs. Die sind vielleicht auch hierarchisch höher, in der Positionierung höher, sodass man das nicht ansprechen kann. Vielleicht dazu eine ganz kurze Statistik, was wir mal gemacht hatten. Wir haben gefragt, wie Führungskräfte Fehler ansprechen in ihrem Umkreis. Und was wir festgestellt haben, wenn sie ansprechen, dann bitte unter vier Augen. Die bevorzugte Ansprache von Fehlern, wenn ich sie sehe, und zwar sowohl nach unten als auch nach oben, dann versuche ich in einem Vier-Augen-Gespräch anzusprechen. Haben Sie eine Idee, was daran gut ist und was vielleicht nicht so gut ist? Dass einer nicht das Gesicht verliert. Und das ist natürlich vor allen Dingen dann der Fall, wenn ich Fehler negativ besetze. Also wenn Fehler negativ besetzt sind, dann will ich jemanden schützen und spreche es nicht offen an. Was ist das Downside? Also was ist negativ an dieser Art der Kommunikation? Fehler werden nicht angesprochen. Und wer lernt? Zwei Leute. Nämlich der, der den Fehler gemacht hat und der, der ihn entdeckt hat. Die Organisation selber nicht. Und das ist ja eigentlich das, was wir haben wollen. Wir wollen doch eigentlich, dass eine Organisation als Ganzes lernt. So, jetzt gibt es im Leadership den Ansatz psychologische Sicherheit. Es zeigt sich nämlich, dass wenn psychologische Sicherheit besteht, dass man also sicher ist, dass man selber nicht belangt wird und bestraft wird, wenn man etwas Negatives anspricht oder Kollegen nicht bestraft werden, dass dann die Bereitschaft steigt, offen über Fehler zu sprechen. Kann man sehr schön zeigen. Das klingt auch wieder, wie ich vorhin so mit meinem Teebeutel gesagt habe, einfach. Ja? Problem ist, das Umsetzen ist halt nicht so einfach. Warum? Naja, ich weiß nicht, wo Sie arbeiten, aber ich habe so ein paar Kunden, wenn wir dann darüber sprechen, also ja, ich habe jetzt einen Mitarbeiter, der hat mir gerade gesagt, er hat leider eine Gasturbine von Siemens irgendwie falsch zusammengesetzt und kostet halt ein paar Millionen, aber eine super Gelegenheit, wir lernen, kommt in aller Regel in Organisationen nicht so gut an. Und deshalb so ein bisschen die Frage, was machen wir denn? Wo bewegen wir uns? Psychologische Sicherheit oder Verantwortlichkeit? Was ist das, was wir als Organisation haben wollen, dieser Zwiespalt? Und das ist das, was Organisationen sehr häufig sehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die magische Kugel dazu habe, aber vielleicht kann man eine etwas andere Sicht auf dieses Thema werfen, indem man nämlich sagt, man kann das ja auch als zwei Dimensionen sehen. Ich muss das nicht als Gegensatz sehen, sondern ich kann beide Kombinationen haben. Ich kann Sicherheit haben und ich kann Verantwortlichkeit haben. Was wir uns mal angucken können, sind die Kombinationen dazu. Wenn niedrige Sicherheit, niedrige Verantwortlichkeit ist, Apathie. Wenn es niedrige Verantwortlichkeit, hohe Sicherheit, dann ist natürlich fürs Individuum wunderbar, fürs Unternehmen, für die Organisation in aller Regel nicht so gut. Fürs Individuum ist die Kombination niedrige Sicherheit, hohe Verantwortlichkeit nicht so wirklich spannend. Und jetzt ist die Frage, was wir ja eigentlich haben wollen. Wir wollen ja lernen aus Fehlern. Also wir wollen nicht Leute aus ihrer Verantwortung entlassen. Piloten fühlen sich sehr wohl verantwortlich für ihr Flugzeug. Aber wenn sie einen Fehler machen, ist doch das Erste, was man haben möchte, dass dieser Fehler abgestellt wird, nämlich keine Konsequenzen hat und dass man im Nachhinein vielleicht auch daraus lernen kann, wie man so ein Ding in der Zukunft verhindern kann. Ja, und das ist vielleicht mal der Ansatz, über den man ein bisschen mehr in Organisationen nachdenken könnte, in dieses Lernumfeld zu kommen. Dazu gehört, dass man natürlich auch offen über Fehler spricht, im Idealfall sie dokumentiert. So, jetzt wissen wir, das ist nicht immer so ganz einfach. Ja? Wenn Sie so Zeitungsberichte lesen, Kunstfehler bei Ärzten, ja, ist so ein Klassiker. Oh mein Gott, Ärzte machen Kunstfehler. Ja, ist doof, aber es hilft ja nichts. Also nur, wenn ich darüber nicht spreche, finden die Fehler trotzdem statt. Es ist zwar unangenehm, darüber zu sprechen, dass was schiefläuft in Krankenhäusern, aber es ist eine Illusion zu glauben, wenn ich nicht darüber spreche, finden die Fehler nicht statt. Sondern ich müsste eigentlich sehr offen darüber sprechen. Und das ist eigentlich mal eine ganz schöne Statistik. Die zeigt nämlich so verschiedene Krankenhauseinheiten. Es gibt ja auch so Fehlerstatistiken, welche Krankenhäuser gut sind, welche viele Fehler machen, welche wenige Fehler machen. Eine Universitätsklinik und ein normales Krankenhaus. Und die Frage ist, wie sieht das aus mit den Fehlern, die die machen? Und zwar gerechnet auf 1000 Patiententage. Fehler bei der Medikamentation. Und Memorial 1 macht 23,68 Fehler pro 1000 Patiententage oder berichtet so viele Fehler. Und Memorial 3 2,34. Welche Einheit ist die beste? Ist schwer zu sagen, oder? Es kommt darauf an, welcher Ehrlichste. Wir wissen ja eigentlich nur, das sind die gemeldeten Fehler. Wir wissen nicht, ob Memorial 3 tatsächlich ganz wenige Fehler macht und deshalb auch nur ganz wenig berichtet. Und wir wissen nicht, ob Memorial 1 vielleicht ganz viel berichtet, aber das auch alles ist, was sie haben. Und dazu gibt es eben nicht mehr. So, und das ist so ein bisschen die Krux, was mache ich mit solchen Statistiken? Mit der Statistik kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Die kann ich gleich wieder in die Tonne treten. Aber es ist eben doch eine Ordnung drin, die sieht man jetzt nicht so ganz, weil es scheint abwärts zu gehen, aber Memorial 5 fällt wieder raus. Nee, aber da ist eine Ordnung dahinter und zwar nach der psychologischen Sicherheit ist nämlich auch noch gefragt worden. Wie ist die gefühlte psychologische Sicherheit in den einzelnen Stationen? Und Memorial 1 hat die höchste gefühlte Sicherheit für die Mitarbeiter. Die fühlen nämlich kein Problem, wenn sie Fehler ansprechen, während Memorial 3 ganz unten steht, sehr unangenehm über Fehler zu sprechen. Und was die Folge? Memorial 1 meldet und Memorial 3 meldet nicht. Und das ist eigentlich so das Problem. Wenn ich Sicherheit habe, habe ich Transparenz und mit der Transparenz kann ich arbeiten. Wenn ich Fehler aufnehme, kann ich damit arbeiten? Und das ist das, was die Luftfahrt macht. Die hat eine nicht bestrafende Fehlerkultur. Das heißt, Fehler können gemeldet werden. Keinerlei Konsequenzen. Im Gegenteil, falls irgendeine übereifrige Behörde im Nachhinein sagt, oh mein Gott, das wussten wir gar nicht, dass dieser Pilot das und das gemacht hat, dann müssen wir es gleich bestrafen. Wenn er nachweisen kann, dass er einen Bericht eingereicht hat, und er muss nur nachweisen, dass er ihn eingereicht hat, nicht was da drin steht, aber dass es an die NASA gegangen ist, dann ist er vor Disziplinarmaßnahmen oder Strafverfolgung freigestellt. Einzelthema ist, wenn Alkohol oder Drogen im Spiel sind, da verstehen die Amerikaner keinen Spaß. Aber ansonsten, bei der NASA gehen ungefähr 8000 Berichte pro Monat ein. Die Fluggesellschaften selber haben auch nochmal eigene Fehlersysteme. Also das heißt, die kommen noch on top. Also es ist ein sehr offenes System. Allerdings, wenn man es umrechnet, dann sind es leider auch nur ein Fehler pro 250 Flugstunden. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie wissen, wie viele Fehler die Fluggesellschaften selber ansetzen. Also Lufthansa geht davon aus, pro Flug mindestens einen Fehler. Dann muss man schon mal sagen, also Flüge dauern in der Regel nicht 250 Flugstunden, sondern sind in der Regel ein bisschen kürzer. Also offensichtlich wird auch da nicht alles gemeldet, aber doch viel, viel, viel mehr als in anderen Bereichen. Krankenhäuser zum Beispiel haben da eine ganz andere Statistik. So, noch zwei weitere Punkte. Kommunikation hatten wir eben angesprochen. Wir glauben, dass Kommunikation einfach ist. Häufig ist sie abhängig von dem mentalen Modell derjenigen, die miteinander kommunizieren. Und wenn die nicht das gleiche mentale Modell haben, haben wir ein Problem. Bei Kommunikation gibt es halt das Problem, gemeint ist nicht gesagt, gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden und verstanden ist nicht gemacht. Das sind so die klassischen Sachen. Sich daran vielleicht einfach mal zu erinnern und nicht zu denken, Kommunikation läuft gerade ab, sondern nein, die kann manchmal sehr verschoben durchlaufen. Ich will gar nicht auf die Tiefen jetzt eingehen, das ist nochmal ein ganz eigenes Feld, aber nur, dass man sich mal klar macht, es ist, wenn ich nicht hinterfrage und mich versuche, aktiv in das Modell des anderen reinzuversetzen, unter Umständen einfach so, dass ich daran vorbeilaufe. Dann in der Luftfahrt gibt es einen sehr schönen Begriff, der hat sich in anderen Bereichen noch nicht so durchgesetzt, Situationsbewusstsein. Dass man sich über die Situation, in der man drin ist, auch wirklich im Klaren ist. Da gibt es ein paar Dinge. In der Psychologie sprechen wir auch von dem Thema Groupthink, haben Sie vielleicht mal gehört. Gruppen mit gleichem Background, also gleicher Herkunft, neigen sehr schnell zu Konsensbildung. Ist ganz toll. Man glaubt, dass man auf dem richtigen Weg ist, man bestätigt sich gegenseitig, aber leider ist die Situation nicht so, dass man einer Meinung sein sollte, beziehungsweise dass man das vielleicht mal in Frage stellt. Und insofern sich darüber im Klaren sein, nur weil der andere der gleichen Meinung ist wie ich, heißt das nicht, dass ich unbedingt fehlerfrei bin. Immer wieder überprüfen, wo ich drin bin. Ja, letzter Punkt. Aus Erfahrung wird man nicht klug. Sollte man sich auch immer mal wieder zu Gemüte führen. Und auch aus Fehlern lernen wir nicht. Sondern woraus lernen wir? Auch nochmal so ein kleiner Ausflug in die Psychologie. Aus Erfahrung leider nicht, das sagt die Psychologie, sondern aus der Reflexion. Wenn ich nicht reflektiere, habe ich keine Chance zum Lernen. Ich muss nämlich wissen, warum ich was falsch mache. Und das ist das, was im Militär sehr schön gemacht wird, After Action Review. Kann man im Übrigen auch sehen, wenn die in Kampfeinsätzen sind, sind sie sehr effektiv im Lernen, weil es nämlich ihr Leben davon abhängt. So wie sie wieder zurück sind an ihren Standorten außerhalb von Kampfgebieten, dann hört das leider auch gerade wieder auf. Luftfahrt macht das sogenannte Debriefings. Relativ kurze, informelle Bestandsaufnahmen. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Hilft enorm. Wenn ich nicht reflektiere, habe ich diesen Lerneffekt nicht. Also das ist auch noch ein ganz wesentlicher Punkt. Und man muss eben sagen, einmal gehört reicht nicht. In der Luftfahrt wird es regelmäßig trainiert. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie lange es gedauert hat, bis man so diese Prinzipien, die ich gerade so im Schnelldurchlauf versucht habe, mal klarzumachen, umgesetzt hat, bis die tatsächlich in den Fluggesellschaften akzeptiert worden sind, ungefähr 10 Jahre. Nur mal so als Idee. Es klingt alles wahnsinnig einfach, aber man muss sich schon auch darüber klar werden, auch wenn man so ein Training macht, nach 6 Monaten, in der Regel schon nach 3 Monaten, ist 80% von dem, was man gehört hat, weg. Und deshalb gibt es in der Luftfahrt zwingend gesetzlich vorgeschrieben, diese Überprüfung, alle 6 Monate ab in den Simulator und das Ganze wieder trainieren. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht Sie komplett verängstigt. Ich sage mal, Sie müssen eigentlich Sorge haben, wenn Sie ins Krankenhaus gehen, nicht wenn Sie ins Flugzeug steigen. Die Flieger sind sehr, sehr sicher, viel, viel sicherer als Krankenhäuser. Aber ich hoffe mal, ich habe gezeigt, dass es so ein paar Dinge gibt, die bei Teams, wenn es um negative Informationen gibt, dass man die eben aus der Luftfahrt transferieren kann. So, letzter Hinweis noch, es gibt ein Buch dazu, wenn Sie Spaß dran haben, Confronting Mistakes, fatale Fehler. Da können Sie noch mal das Ganze etwas gründlicher nachlesen, wenn Sie Spaß haben. So, und ich glaube, Sie hatten jetzt eine Frage.
Ja, diese nicht bestrafende Fehlerkultur, die gibt es jetzt also in der Luftfahrt, die gibt es auch bei Richtern und bei Ärzten gibt es die auch, ja?
Das wäre schön, wenn es die bei Ärzten geben würde. Da sind wir wieder bei dem Problem. Wenn Sie nicht bestrafend sind, ist die Frage, Sie gucken sich ja an, wie ein Fehler entstanden ist.
Ja.
Und am Ende ist eben der Punkt, das habe ich ja versucht zu sagen, ein Fehler ist eine Handlung, die etwas Richtiges bewirken will, aber leider das, was sie tut, nicht zu dem passt, was sie eigentlich bewirken will und deshalb die falsche Handlung, aber mit der richtigen Intention ausgeführt wird. Ein vorsätzlicher Vorgang ist etwas, da wissen Sie, dass Sie etwas falsch machen und Sie machen es trotzdem. Ja, so die klassische Ampel ist rot und ich trete mal eben aufs Gaspedal und nicht auf die Bremse. Das ist Vorsatz. Wenn Sie dagegen die Ampel nicht sehen und weiterfahren, dann ist es ein Fehler. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, jetzt muss man überlegen, wo man ist. Nur weil ich etwas im Nachhinein festgestellt habe, es dann zu bestrafen, ist das so sinnvoll? Oder gehe ich den anderen Weg und sage, ich akzeptiere, dass Fehler gemacht werden, aber indem ich es akzeptiere und denjenigen, die den Fehler gemacht haben, es offenzulegen, habe ich Transparenz und kann damit arbeiten. Das, was jetzt in der Medizin passiert, ist ja, es werden ja Fehler gemacht, aber sie kommen nicht an die Öffentlichkeit, weil keiner darüber spricht. Aber die Fehler werden trotzdem gemacht. Deshalb werden die Leute nicht bestraft. Aber weil sie nicht dokumentiert werden, tut auch niemand was dagegen. Während bei der Luftfahrt, Sie können es nicht verschweigen, wenn so ein Flieger runterkommt, 100 Leute sind tot, Sie müssen es auflegen. Und das ist in den Krankenhäusern das Riesenproblem. Sie haben einen Todesfall, schwaches Herz, war jetzt irgendwie der Kreislauf nicht so ganz gut. Sie wissen nicht, war es der Arzt oder war es der Patient?
Das Schwere ist aber, dass wir können es nicht gut miteinander vergleichen. Bei der Luftfahrt ist der Pilot selber betroffen, wenn die Maschine runterkommt. Beim Arzt ist es immer so, hey, ist nicht mein Herz,
ja.
Bitteschön, stirbt halt. Hm. Genau wie beim Richter, das hat diese Frage des Machtmissbrauchs, gehe ich über meine Grenzen hinaus? Ich probiere einfach mal. Korruption? Ja.
Also nochmal, in dem Kontext, glaube ich, gibt es keine einfachen Antworten. Das Grundproblem, was ich nur versuche aufzuzeigen, ist, die Fehler werden so oder so gemacht. Das, was Sie mit der nicht bestrafenden Fehlerkultur schaffen, ist Transparenz. Und wenn Sie Transparenz haben, können Sie handeln. Wenn Sie Sachen dokumentieren, können Sie darauf aufbauen, dass solche Fehler, die mal gemacht worden sind, nicht wieder gemacht werden. Das ist der Punkt. Ja, Sie können Ärzte nochmal nachtrainieren. Sie können schauen, passen die Prozesse in den Krankenhäusern, kommunizieren die richtig. Aber wenn ich es nicht aufnehme, dann habe ich nie eine Chance, dagegen anzugehen. Und das ist eben so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, da kann man was draus lernen. Es ist nicht einfach. Ja?
Also ich komme aus dem Krankenhaus und kämpfe genau mit dieser Problematik halt mit verschiedenen Chefärzten, die eben sagen, also meine Assistenzärzte machen genau zweimal einen Fehler, das erste und das letzte Mal. Und genau diese Problematik, offene Fehlerkultur in verschiedenen Kliniken einzuführen, da kämpfe ich halt, wie gesagt, seit Jahren eben halt an. Aber ich würde eben nochmal interessieren, halt, ich vermute, dass sie halt auch entsprechende Kunden in Kliniken haben, wie sie sich da mit Chefärzten auseinandergesetzt haben, weil im Hintergrund steht ja immer dann ein Richter, ich habe Haftpflichtfälle, ja. Da geht es ja nicht nur um den Kopf des Chefarztes oder des Assistenzarztes, sondern wie gesagt um eine ganze Klinik halt. Und solange wir immer mit einem Richter kämpfen müssen, werden wir, glaube ich, in den Kliniken es nie schaffen, offen darüber zu sprechen und auch zu diskutieren. Ja. Also wir können nur Prozesse im Vorfeld machen und OPs, das sogenannte Team-Timeout, das hat auch lange gedauert, ehe wir das halt in den Kliniken umgesetzt haben. Aber das ist auch nicht der Weisheit endgültiger Schluss.
Ja, ich glaube, Sie haben es genau angesprochen. Die Gesetzeslage ist tatsächlich problematisch. Also in der Luftfahrt ist es so, da ist vom Gesetzgeber eine nicht, und das ist von der ICAO nicht nur für Europa, sondern eigentlich als Empfehlung für alle Staaten vorgesehen, nicht bestrafende Fehlerkultur zu etablieren. Und das bedeutet natürlich, dass ganz anders über diese Fehler berichtet werden kann. Und wenn ein Pilot einen Fehler macht, es eben nicht bedeutet, dass das das Ende seiner Karriere ist, sondern im Zweifelsfalle, wenn es was Schlimmes ist, na gut, dann muss er halt nochmal ein Training machen. Aber sofern er nicht komplett unfähig ist, also was ich beim Training dann ja rausstellen würde, er natürlich weiterfliegen kann. Und das haben wir eben bei der Medizin nicht. Die Krankenhäuser selber haben natürlich auch das Argument, dass sie sagen, naja, also wenn wir diese offene Kultur zulassen, werden wir wahrscheinlich von Klagen von Patienten überschwemmt. Dazu gibt es einen ganz interessanten Case in den USA. Die California Hospital Association hat, ich weiß nicht, ich glaube, das war Anfang 2000, gesagt, sie stellen um auf eine offene, transparente Fehlerberichterstattung und gab auch im Management große Diskussionen. Laufen wir nicht Risiko? Litigation, also in den USA ja ein ganz großes Thema. Wir haben gesagt, nee, wir wollen es versuchen. Wir glauben tatsächlich, die Patienten sehen es positiv, wenn wir einen Fehler zugeben, anstatt dass wir es verheimlichen. Und die interessante Erfahrung war tatsächlich, dass sie viel weniger Klagen hatten und die Klagehöhen auch deutlich unter dem lagen, was sie vorher hatten. Weil viele Patienten ja durchaus realisieren, dass wenn ein Fehler gemacht worden ist, der nicht vorsätzlich, also aus Schlampigkeit gemacht worden ist, sondern weil zum Beispiel eben auf Medikamenten die Dosierungen nicht klar ersichtlich sind, was ein sehr häufiges Problem ist, dann bringt es überhaupt nichts, zum Beispiel eine Krankenschwester mit einer drakonischen Strafe zu belegen, weil sie falsche Dosierungen gegeben hat, sondern lieber zu schauen, was können wir machen, damit das in Zukunft nicht nochmal passiert. Also die Sachen offen zu legen und zu zeigen. Und tatsächlich in diesem Fall California Hospital Association, der auch sehr gut dokumentiert ist, kann man eben sehen, dass die Patienten das auch positiv annehmen. Was eben nicht positiv gesehen wird, ist, wenn Krankenhäuser, also wenn sie merken, dass sie an der Nase rumgeführt werden, dann entsprechend drakonisch auch darauf reagieren. Aber in dem Moment, wo offen kommuniziert wird, auch die Bereitschaft haben, das anzuerkennen und zu sagen, okay, ich will jetzt nicht den Einzelnen bestrafen, sondern ich will sicherstellen, dass das nicht wieder passiert. Und das habe ich ja hoffentlich klar gemacht, dass diese Fehler in aller Regel nicht passiert sind, weil jemand unwillig oder böswillig ist, sondern das sind einfach manchmal blöde Umstände. Ja, es ist unangenehm, aber gerade auch in unserem Fall, der Kapitän hat ja keinesfalls leichtfertig gehandelt. Der war nur komplett anders unterwegs. Das ist eben das Problem.
Im Qualitätsmanagement gibt es ja diese sogenannte Fehlermöglichkeitsanalyse. Geht ja nicht von einem gemachten Fehler aus, sondern reizt ja die Leute an, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, was kann eigentlich alles schiefgehen? Das kann doch auch ein Weg sein.
Ja, kann ein Weg sein. Das Problem, was ich immer sehe, ist der menschliche Erfindungsgeist. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie blöd man manchmal sein kann und was alles passieren kann. Deshalb, ich finde Qualitätsmanagement immer gut. Ich habe insofern bei Qualitätsmanagement einen kleinen Vorbehalt, weil ich immer das Gefühl habe, dass man davon ausgeht, man kann alles abstellen. Und ich glaube, dass die Fehler einfach, sie werden passieren, egal was ich mache. Und da finde ich, passt es dann wieder zusammen. Stoppen, gucken, was ist schiefgelaufen, warum ist es schiefgelaufen. Nachdem ich es analysiert habe, zu schauen, was kann ich anders machen und dann weitermachen. Und dann wäre es in der Tat positiv. Also das, wofür ich plädiere, ist halt Transparenz. Das ist das, was ich hoffe, Ihnen klargemacht zu haben, dass am Ende alle dabei gewinnen. Diejenigen, die die Fehler machen, aber vor allen Dingen auch die Organisationen, die lernen können. Okay, vielen Dank, dass Sie den Weg mitgegangen sind. Und nochmal, ich hoffe, dass Sie nicht zu viel Angst vorm Fliegen haben. Es ist eine sehr sichere Art der Fortbewegung. Okay, vielen Dank.
Jan Hagen von der Berliner Managerschule ESMT ließ uns teilhaben an seinen Analysen zum Fehlermanagement. Morgen im Hörsaal machen wir weiter mit seinem Kollegen Benjamin Quaiser. Was Kunden aus der Haut fahren lässt und wie Unternehmen mit Beschwerden nicht umgehen sollten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.